Passt da auch so ein bisschen rein. Und zwar habe ich damals immer Eltern belächelt oder Mütter komisch beäugt, die alles immer nur nach den Schlafzeiten des Babys ausrichten. Und dann müssen die abends irgendwie um 19 Uhr schon von der Grillparty los, weil das Kind muss ja ins Bett rechtzeitig, muss immer rechtzeitig die Zähne putzen. Hast du nicht gesehen? Ich dachte, Mann, chill doch mal. Ich habe mich früher als Kind irgendwie auch auf zwei Stühle gelegt und meine Eltern haben ein bisschen die Nacht Party gemacht. Aber nee, natürlich bin ich eine totale Baby-Sleep-Schedule-Mom geworden.
Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Die letzte ist einen Monat her, es fühlt sich mega ungewohnt an, hier vor dem Mikro zu sitzen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich bin Rebecca, vor mir sitzt Sophia, die sehr, sehr schwanger ist. Und zusammen sind wir zwei Freundinnen, zwei Journalistinnen und zwei junge Mamas.
Und wir pfeifen auf dem letzten Loch.
Hör mal vielleicht.
Wir pfiffen auf dem letzten Loch und es tritt so eine Art Entspannung ein, die uns ein bisschen incapable macht, gerade Sätze zu bilden.
Die letzte Folge ist auch nicht umsonst ausgefallen. Und wer uns bei Instagram folgt, der hat das hoffentlich auch noch rechtzeitig mitgekriegt, bevor ihr alle vielleicht traurig Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr uns hört, die Folge gesucht habt und nicht gefunden habt. Das lag nämlich daran, dass wir einfach tatsächlich überhaupt gar keine Kraft hatten und irgendwelche kreativen Kapazitäten, um uns vors Mikrofon zu setzen. Und damit beantworte ich auch gleich für uns beide die Frage nach Team Rakete oder Team Zerquetscht.
Todesquetschi.
Ja, übelst zerquetscht. Ich weiß auch gar nicht richtig, wo ich anfangen soll. Ich kann ja erstmal nur für mich sprechen. Ich habe auch noch nicht das Gefühl, ganz aus dem Hamsterrad ausgestiegen zu sein. Also die letzten Wochen waren echt heftig. Wir werden da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, ein bisschen genauer erzählen. Aber wir haben echt eigentlich durchgeballert. Vor allem die letzten 2-3 Monate. Da war echt nicht viel von Pause die Rede. Und ich habe auch echt häufig in den letzten Wochen nach dem Symptom eines Burnouts gegoogelt, weil ich echt das Gefühl hatte, so muss sich das anfühlen, wenn man da irgendwie gar nicht mehr rauskommt. Hier im Alltag mit zwei kleinen Kindern, also sehr kleinen Kindern. Meine Tochter, die wird im Juli 3 und im Juli wird mein Sohn 1. Also sie sind ziemlich genau 2 Jahre auseinander. Wer uns gerade vielleicht das erste Mal hört, und dazu eben irgendwie versuchen, den Podcast am Laufen zu halten, dazu irgendwie versuchen, ein Buch zu schreiben. Und währenddessen will man ja irgendwie auch noch was von seinem Leben haben, versucht es wenigstens und plant irgendwelche Familienausflüge und angebliche Quality-Time-Momente am Wochenende, die dann vielleicht auch irgendwie in Stress ausarten. Also da war irgendwie ziemlich viel Atemlosigkeit bei mir in den letzten Wochen und Monaten. Sophia, wie geht's dir denn? Atemlosigkeit ist bei dir auch nochmal ein Wort mit einer ganz anderen Bedeutung.
Atemlosigkeit kickt bei mir einfach komplett anders. Ja, also heute in der Folge soll es ja so ein bisschen darum gehen, irgendwie diese Mama oder dieses Elternteil wollte ich nie werden, aber ich bin's geworden, so selbstironisch. Und ich kann ja schon mal einen Punkt vorwegnehmen, und zwar diese Menschen, Paare oder Familien, die immer busy sind, wo man, wenn man die einfach nur mal irgendwie auf einen Kaffee treffen möchte am Wochenende, irgendwie so 3 Monate im Voraus einen Termin buchen muss, so ungefähr. Und da dachte ich mir immer so, nee, wie kann man denn so werden, immer so schwer beschäftigt sein? Aber ja, wir sind's geworden, Rebecca. Weil worin wir ganz, ganz, ganz schlecht sind, ist offensichtlich, uns nicht viel zu viel auf den Teller zu packen und uns selbst völlig zu überlasten mit Arbeit und Aufgaben und Verantwortung. Das haben wir, glaube ich, auch aus den letzten Monaten gelernt, so halblang machen. Nicht so unser Ding. Das ist dieses Motto, was wir immer predigen. Und ja, wir machen irgendwie nicht halblang, sondern rasen mit Vollgas so durch die Gegend. Aber jetzt gerade kehrt bei mir tatsächlich Ruhe ein. Also ich habe wie lange ist das schon her? Vor 2 Wochen erst. Vor 2 Wochen habe ich meine Erwerbsarbeit niedergelegt auf Zeit. Ich bin jetzt im Mutterschutz. Dann habe ich noch das Buch mit dir zusammen fertig geschrieben und seit wenigen Tagen darf ich einfach nur schwanger sein. Und ich glaube, gestern war der erste Tag seit, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Zeit, wo mein Sohn bei der Kita war, einfach nur auf dem Sofa lag. Also wirklich nichts anderes gemacht habe. Kein Termin hatte, keine Verpflichtung, keine Arbeit. Ja, ist echt crazy. Also das war ein Ritt und es ist so, es ist eine Leichtigkeit, aber auch so ein bisschen Leere, die gerade einzieht.
Ich weiß, wir haben, wenn ihr das hört, haben wir vor einer guten Woche, guten anderthalb Wochen, das Manuskript abgegeben. Und in dem Moment, als ich die E-Mail abgeschickt hatte, war das ganz lustig, weil wir haben dann ein bisschen miteinander geschrieben und wir haben beide irgendwie gesagt, ey, ich starre gerade den Chat des jeweils anderen an und weiß nicht so richtig, was ich tun soll. Ja. Weil plötzlich in jeder freien Minute haben wir eben für dieses Buch geackert und plötzlich fiel dieses To-Do weg und irgendwie wussten wir dann gar nicht so richtig, wohin wir jetzt eigentlich noch gehören ohne dieses To-Do. Das hat uns einfach jetzt so lange begleitet.
Wer bin ich ohne Stress, ohne ja, chronischen?
Wobei, und deswegen sage ich, ich bin aus dem Hamsterrad irgendwie noch nicht richtig raus, weil ich währenddessen ja irgendwie versucht habe, mich als Zweifachmama zu finden. Und das macht man ja auch irgendwie nicht so nebenbei, mal eben. Und als wir das Buch, das war ein Freitag, haben wir das abgegeben, oder das Manuskript, wir sind ja damit noch lange nicht fertig, das muss ja noch überarbeitet werden. Als wir das abgegeben haben, folgte danach eben ein ganz normales Familienwochenende, wo alle zu Hause waren. Und da treffen natürlich ganz, ganz viele Bedürfnisse, Wünsche und auch Wutanfälle aufeinander. Und das war so trubelig, dass ich gar nicht irgendwie die Chance hatte zu realisieren, dass jetzt dieses Buchprojekt mehr oder weniger abgeschlossen ist. Und ich bin gar nicht runtergekommen. Und das resultierte dann auch irgendwie in einer ziemlich unguten Dynamik zwischen uns beiden. Ja. Da haben wir uns einmal verbal jeweils eine Schelle gegeben, weil wir den Druck anscheinend irgendwo rauslassen mussten. Also auch hier ist nicht immer Friede, Freude, weil dieser Druck mich einfach noch so in die Zwangsjacke gesteckt hatte, dass ich da noch nicht richtig von loslassen konnte und dann nach wie vor nicht kann.
Und ich habe mir ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt davon, dass du die Arbeit nicht mal kurz niederlegen kannst, ja, weil ich war völlig in meinem Bullabü. Ich hatte nämlich ein total entspanntes Dorfwochenende, musste so fast keinen Finger krumm machen.
Ja, ich kam gar nicht mehr, das war, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich
bin vom Trip noch nicht richtig runtergekommen.
Überhaupt nicht.
Auch erst gestern so, ne?
Weil ich... Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon so der Fall ist. Gestern war ein total schöner Tag. Gestern war ich mit den Kindern alleine zu Hause und das klingt erstmal irgendwie anstrengend.
Ja.
Aber irgendwie habe ich den Tag total gut hingekriegt. Und das war echt richtig schön. Ich war wirklich null gestresst. Und jetzt die letzte Babynacht war aber irgendwie gar nicht so geil. Und jetzt weiß ich auch schon wieder nicht, wo mir der Kopf steht, ne? Also.
Es sind auch wieder Termine, ne? Wir hatten heute Morgen das Gespräch mit der Lektorin, jetzt machen wir diese Aufnahme hier. Ich habe später auch noch einen Arzttermin. Heute ist für mich auch ein Marathontag, dann hole ich direkt danach meinen Sohn ab. Aber ja, es wird langsam ruhiger. Dadurch, dass dieser krasse Druck wegfällt bei mir, einfach mental.
Ja, ich hoffe, dass dieser Moment bei mir noch kommt. Spätestens übernächste Woche, wenn ihr die Folge hört, dann nächste Woche. Das habe ich auch auf Instagram noch gar nicht erzählt, darauf werde ich nochmal vielleicht genauer eingehen, ich muss mal gucken. Aber ich werde, insgesamt sind es 5 Tage, aber komplett alleine bin ich, glaube ich, so 3, 3,5, werde ich komplett alleine verreisen. Also meine Große bleibt bei meinem Mann hier bei uns zu Hause, der Kleine wird bei meiner Mutter abgegeben und dann habe ich meine kleine Mama-Pause und habe mir ein Hotel gebucht. Und existiere einfach mal nur für mich. Und das ist meine große, große Pause nach diesen letzten fast 9 Monaten, die mir einfach so viel abverlangt haben, wie lange nicht mehr.
Da wirst du erst merken, wie krass das war. Also ich hatte das jetzt dieses Wochenende, dass ich wirklich gemerkt habe. Also ich habe auch erst mal gebraucht, von diesem Stress runterzukommen. Ich meinte auch zu einem so, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen soll. War irgendwie trotzdem noch so aufgekratzt und hatte die ganze Zeit den Drang danach, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen. Und als ich dann so voll davon runtergekommen und so richtig loslassen konnte, weiß nicht, erstrahlte einfach die Welt, mein Alltag in so einem goldenen Licht. Und ich habe da erst gecheckt, wie heftig eigentlich die letzten Wochen und Monate waren. Und da habe ich auch gecheckt, dass ich viel zu viel gemacht habe, dass das halt eigentlich völlig bescheuert war, so viel zu machen und dass es überhaupt nicht gut und gesund ist, so viel zu machen. Ich glaube, du wirst auch so eine kleine Erleuchtung haben, wenn du dann
ich auf dem Berg sitzt. Wir haben ja jetzt schon an mehreren Stellen über meine Zweifachmutterschaft gesprochen. Und das ist ja einfach echt irgendwie ein Ritt, gerade weil meine Kinder noch so klein sind jeweils.
Ja, wie sollst du auch abschalten? Du hast immer ein Baby bei dir.
Ja, so ich habe halt einfach, weil ich habe halt das Buch abgegeben und habe so drauf gewartet, dass jetzt irgendwie meine Pause kommt. Und dann hat mein Körper aber realisiert,
die kommt halt nicht.
Du hast halt hier 2 Kinder. Ja. Und da ist halt dann irgendwie keine Pause. Und vielleicht hat sich deswegen gestern der Tag auch so schön angefühlt, weil egal ob eines der Kinder oder beide geschlafen haben oder wir zusammen auf dem Spielplatz waren, in meinem Kopf ratterte nebenher nicht noch ein anderes Großprojekt. Ich konnte halt voll und ganz da sein, auch wenn das nicht irgendwie die mega große Pause war. Aber ich saß nicht mit meinen Kindern auf dem Spielplatz und habe die ganze Zeit übers Buch nachgedacht und gedacht, ach scheiße, ich muss heute irgendwie noch dieses Kapitel schreiben oder ich muss heute irgendwie noch dieses und jenes von Sophia redigieren oder irgendwas, sondern dieses Projekt war einfach irgendwie erstmal vorbei. So.
Aber, Rebecca, wir können natürlich nicht nur erzählen, wie viel Stress wir mit diesem Buch hatten, weil am Ende bei rausgekommen, und es ist so ein bisschen wie mit dem ersten Babyjahr oder mit der ersten Zeit mit Baby. Man vergisst auch, wie anstrengend und wie heftig das alles war und sieht am Ende nur dieses wunderbare Geschöpf. Bei uns ist das halt in Form von einem schönen Taschenbuch, und wir sind es ja auch heute mit der Lektorin durchgegangen, haben super positives Feedback bekommen. Ja. Und ich glaube, dass da am Ende jetzt was bei rausgekommen ist, was super vielen Mamas da draußen helfen kann, sich verstanden und gehört und gesehen zu fühlen. Und ja, wir hoffen, dass wir quasi euch die beste Mama-Freundin in Buchform in die Hand drücken können und euch damit so ein bisschen umarmen können.
Ja, wir beide haben ja auch jeweils zu unterschiedlichen Kapiteln, die wir jeweils geschrieben haben, gesagt, krass, das sind zwar so Sachen, die wir hier und da mal im Podcast angesprochen haben, angeschnitten haben, aber es ist was ganz anderes, sich konzentriert hinzusetzen und das jeweilige Erlebnis einmal von A bis Z durchzudenken und da richtig intensiv in die Erinnerung und in die Gefühle und die Gedanken von damals reinzugehen, als irgendwie in einem Gespräch im Podcast, wo man was untergeht, wo der eine dem anderen ins Wort fällt, wo man vielleicht auch spontan nicht auf den zündenden Gedanken kommt. Das erweckt dann einen ganz, ganz anderen Eindruck, als wenn man das wirklich mal, wie so eine Art Tagebuch einfach mal runterschreibt. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet, weil bei dem Kapitel, wo das bei mir passiert ist, das hat mich emotional nochmal richtig mitgenommen, weil ich gemerkt habe, dass ich das vorher noch nie einmal so von vorne bis hinten durchdacht hatte. Nicht mal mir selbst gegenüber und schon gar nicht irgendjemand anders gegenüber.
Ja, jetzt lass uns mal nicht im Dunkeln tappeln. Sag mal jetzt, welches Kapitel, welches Thema?
Ja, das ist das Mutter ohne Gefühl Kapitel, wo es auch schon mal eine kleine Leseprobe bei Instagram gab, wo es einfach darum ging, dass was bei mir nicht passiert ist, dass das Kind auf die Welt kommt und du sofort diese intensive Mutterliebe spürst und quasi wie so ein Schalter umgelegt wird und du jetzt Mama bist. Und nicht nur irgendwie von außen, dass du weißt, aha, diese Person hat jetzt ein Kind, sie ist offensichtlich Mutter, sondern eben halt auch von innen. Das ist bei mir nicht passiert. Und ich habe, als wir über dieses Kapitel gesprochen haben, ich bin immer davon zurückgetreten, zu sagen, ich hatte eine Wochenbettdepression und oder ein richtiges Trauma von dieser Geburt. Als ich dieses Kapitel geschrieben hatte und wir drüber gesprochen haben, habe ich gedacht so,
Ich habe mir die Frage gar nicht gestellt. Also ich habe dir ja gleich die Diagnose Wochenbettdepression und posttraumatische Belastungsstörung gestellt, weil also jeder, der das Kapitel gelesen hat, wird sich dann seinen Teil dazu denken können. Und es ist rückblickend echt heftig, was du da durchgemacht hast. Und umso krasser, dass du das für dich jetzt nochmal reflektieren konntest, dann nochmal auch durch den Schmerz irgendwie durchgegangen bist und das zu Papier bringst und ja, öffentlich machst, weil ich glaube, das ist wirklich ein Tabuthema. Also viele Podcasterinnen und so behaupten ja auch immer, über Tabuthemen zu sprechen. Ich glaube, das ist wirklich ein Tabuthema, wenn man das Baby auf die Brust gelegt bekommt und eben nicht der Glitzerregen quasi auf einen niederregnet. Und das eben nicht nur für ein paar Tage, sondern für einige Wochen und Monate. Und es hat mich sehr ergriffen, das zu lesen.
Ja, mich haben da ja auch viele Schuldgefühle begleitet, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, was bin ich denn für eine Mutter, dass ich irgendwie diese ganzen Gefühle nicht fühlen kann. Ich will aber gar nicht so viel vorwegnehmen, weil alles, was ich jetzt irgendwie hier erklären könnte, um es nur halbwegs anzuschneiden, würde dem Ganzen so ein bisschen die Wucht nehmen. Und das wäre dem Kapitel und mir gegenüber nicht fair, deswegen mache ich da mal einen Punkt hinter.
Deswegen bestellt das Buch vor über den Link in unseren Shownotes. Bei mir war das übrigens, um kurz noch dazwischen zu grätschen, wenn ich darf, war das Thema zur Paarbeziehung. Also ja, einfach wie sich die Paarbeziehung von meinem Mann und mir verändert hat. Und das war so mein Hosen-runter-Kapitel. Da habe ich mich auch echt durchgewälzt und viele Erkenntnisse gehabt im Zuge des Schreibens, einfach über mehrere Tage. Und hier auch da dann mal irgendwie ein Tränchen verdrückt, weil ich so, Erkenntnisse gewonnen hatte, die mir vorher so nicht deutlich waren. Dann habe ich dir das ja zum Lesen gegeben. Und du hast dann so gesagt, ja, okay, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, aber geh dann noch mal ein bisschen rein. So, du nimmst uns gut mit und dann irgendwie verliert sich der Faden und da wird so eine Distanz aufgebaut und ich kann dir nicht mehr ganz folgen und zum Schluss ist es irgendwie alles ganz logisch, aber geh dann noch mal rein. Und da habe ich mich dann auch zu gezwungen und das ist so ein bisschen mein Hose-runter-Kapitel. Und abgesehen von all diesen emotionalen Themen findet ihr natürlich ultralustige Anekdote in diesem Buch.
Wir sind nicht nur Trauerklos in diesem Buch.
Ich denke an dein Kapitel zu Reisen mit Baby oder Reisen mit Kind. Ich habe mich schlapp gelacht beim Lesen, weil ich dachte, ey, wirklich, Mann, es ist witzig und mitreißend und emotional. Und hoffentlich nickt ihr die ganze Zeit mit dem Kopf, wenn ihr da sitzt und es lest.
Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Viertelstunde über dieses Buch geschnackt und euch so ein bisschen mitgenommen in die letzten Wochen und Monate. Erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum die letzte Folge auch ausgefallen ist und wir ja im letzten halben Jahr hier und da nicht ganz zuverlässig gewesen sind, was die Folgenveröffentlichung angeht. Ich meine, dazu noch nur der eine Gedanke. Wir hatten jetzt auch, seitdem es diesen Podcast gibt, das sind jetzt ziemlich genau 2 Jahre, haben wir uns auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal eine längere Pause gegönnt, wo wir irgendwie gesagt haben, wir gehen jetzt in Sommer oder Winter oder Jubiläumspause oder irgendwas. Nicht, dass ich das generell verurteile oder schlimm finde oder so. Ich will nur sagen, wir haben es halt nicht gemacht und wir hatten halt irgendwie keine Pause. Und vielleicht ist es dann auch irgendwie ein logisches Resultat, dass wir hier und da einfach dann, ja, nicht mehr konnten. Können. Nö. Ja. So, und jetzt ist es so, ich habe ja schon vorher gesagt, und jeder weiß es, der uns länger verfolgt, Sophia ist ein Pregolinchen, ist eine große Prego-Maus.
Ich bin kein Pregolinchen, wollte ich gerade sagen, ich bin ein Prego, ein großes Prego.
Und das zweite Kind kommt ganz, ganz bald. Und ähnlich wie ich damals mit meinem Sohn, wird auch Sophia in eine kleine Babypause gehen. Ich versuche oder wir versuchen, diese Zeit so gut es geht zu überbrücken. Wir werden vielleicht noch die ein oder andere Folge vorproduzieren können. Aber ich habe auch das ein oder andere Special schon für euch parat, das ich dann alleine aufnehmen werde. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Und weil, das ist ja eigentlich sehr untypisch für uns, dass wir so ewig lange eigentlich nicht übers Folgenthema reden. Normalerweise starten wir eigentlich immer ziemlich schnell in die Folge rein. Heute mussten wir einfach so ein kleines Vorwort mit reinschieben. Aber heute soll es eigentlich darum gehen, wie Sophia schon an einer Stelle erwähnt hat, über die Mütter, die wir nie werden wollten und sie am Ende doch geworden sind. Und wir wollen das einfach, wir wollen ein paar Anekdoten mit euch austauschen, ein paar kleine Aspekte aus unserem Alltag mit euch teilen und am Ende uns einfach darüber selbstironisch schlapplachen, was wir eigentlich für Muddis geworden sind, um uns einfach mal so ein bisschen an uns selbst zu erfreuen, ohne da groß jetzt am Ende ein großes Learning draus zu ziehen, aber einfach mal ein bisschen lustig zu schnacken. Du siehst irgendwie aus, als würdest du was sagen wollen, Sophia.
Nee, mein Mann hat ja gerade den Kopf durch die Tür gesteckt und ich habe ihn nur mit einer Handbewegung wieder raus befördert.
Okay, alles klar, verstehe. Gut, dann würde ich sagen, wir wechseln uns einfach so ein bisschen ab, oder? Was das Thema angeht. Möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, ich habe ein Thema, was ich groß und breit im Buch beschreibe. Deswegen will ich es auch nur wirklich einmal so kurz erwähnen. Und zwar dachte ich wirklich, ich werde eine Mama, die natürlich niemals Barfußschuhe trägt und ihr Kind auch nicht ständig in der Trage rumschleppt. Aber ich bin genau diese Mama geworden. Ich hatte meine kleine Öko-Ära. Und ich habe ganz viel Barfußschuhe getragen. Ich trage die auch immer noch gerne, aber ich habe das zu einer Zeit dann auch sehr zelebriert und mich auch anderen Eltern sehr erhaben gefühlt. Und ja, ich meine, das mit der Trage, das war natürlich auch, wie ihr mittlerweile auch alle wisst, so ein bisschen gezwungene Umstände, wenn man so den Kinderwagen einfach verweigert hat, bis er fast 2 Jahre alt war. Aber ja, ich war so eine Barfußschuh-tragende, Baby-tragende Hippie-Mom. Und das bin ich einfach so geworden. Und das schreibe ich auch ziemlich lustig im Buch auf.
Ich kann mich aber auch noch erinnern, dass als es dann, bei uns ging es relativ spät um die ersten Schuhe, weil meine Tochter so erst mit, erst in Anführungsstrichen, ist immer noch ein total normales Alter, aber im Vergleich zu deinem Sohn mit was, 9 Monaten oder so,
ja,
hat meine Tochter so richtig laufen gelernt mit so 1,5. Und deswegen wurden die ersten Schuhe für uns relativ spät ein Thema. Aber ich weiß noch, als ich dich gefragt habe, so, ja, was habt ihr da? Und gibt's da irgendwas, worauf ich achten muss? Ich wusste ja nicht, welche Box der Pandora ich damit aufgemacht habe.
Frag mich nicht nach Kinderschuhen.
Was für Vorträge ich da gekriegt habe. Und natürlich habe ich dann exakt die gleichen Schuhe gekauft, die Sophia hatte.
Nee, aber genau, aber gut.
Sie sind
auch sehr gut.
Genau, mittlerweile haben wir uns von dieser Marke ein bisschen distanziert, weil ich alles, was über die Größe 23 hinausgeht, ziemlich unpraktisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Lieb ich immer noch. Aber es muss zum Kind passen, ne? Also nicht jede Marke passt zum Kind. Also
so. Ist halt so. Wir haben letztens erst Größe jetzt auf Größe 24 umgestellt und ich habe generell bei ihren Kleidergrößen, das habe ich Sophia vorhin in der Sprachnachricht erzählt, habe ich festgestellt, dass wir nicht mehr für sie in der Babyabteilung einkaufen können.
Stimmt, da habe ich vergessen, drauf einzugehen. Ja,
mega traurig.
Mir ist das letztens auch aufgefallen. Ich hatte auch diesen Moment tatsächlich nicht mehr in der Babyabteilung.
Die Kita wollte von uns sommerliche Wechselkleidung, weil es bei denen, die sind oben in einem höheren Stockwerk mit ganz viel Glasfenstern und da wird es sehr schnell sehr warm, auch wenn es draußen noch relativ mild ist. Und deswegen wollten die schon so ein paar T-Shirts und so haben. Und ich habe dann denen gesagt, ja, muss ich nächste Woche mitbringen, weil ich habe tatsächlich irgendwie noch keine passenden T-Shirts für meine Tochter. Ja. Und bin dann gestern mit beiden Kindern einkaufen gegangen und musste mich im H&M erstmal komplett neu orientieren, weil ich gemerkt habe, oh, in dieser Babyabteilung, in der ich jetzt 2,5 Jahre für sie eingekauft habe, da passte jetzt einfach nichts mehr. Es ist einfach, ging mir dann doch alles ein bisschen zu schnell rückblickend.
Ja, das fühle ich. Den Moment hätte ich auch tatsächlich. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ach so, wir sind schon tatsächlich bei Größe 27.
Oh, was? Also,
ja.
Ist er ganz so drei Größen größer als wir? Unsere Kinder sind nur 3 Monate auseinander.
Ja, die Winterbotten sind tatsächlich eine 27. Die habe ich aber auch echt großzügig gekauft, weil ich dachte, boah, die müssen jetzt ein paar Monate passen. Und diese Barfußschuhe sind ja aber scheiße teuer, ne, wenn man die nicht Secondhand kauft. Wobei sogar Secondhand ist das ja ein richtiger Markt. Aber ja, also Ökomam, um auf meinen Punkt zurückzukommen, war auf jeden Fall eine kleine Ära bei mir und auch ein Puzzlestück zu meiner Persönlichkeit und Identität und die anderen Puzzlestücke, die lest ihr dann, wie gesagt. Aber wir wollen ja auch gar nicht jetzt die ganze Zeit in der Folge irgendwie rumteasern. Es war nur so ein Punkt, der mir sofort eingefallen ist zu dem Thema.
Dann mache ich einfach mit meinem nächsten Punkt weiter, nämlich was ich mir wirklich eingestehen muss und was ich selber aber eigentlich, ja, weiß ich nicht. Also manchmal mag ich das, manchmal auch nicht. Es kommt halt einfach drauf an, mit wem ich gerade rede. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine Schwester und ich mal uns unterhalten haben, bevor ich Kinder bekommen hatte und meinte, ey, es ist so anstrengend. Eltern können ja nur über ihre Kinder reden. Ja. Niemals werde ich so.
Oh ja.
Whoopsie. Ich bin Hoppala. Leider genauso geworden. Also ich bin ja jetzt schon eine Weile in Elternzeit, also ziemlich genau 9 Monate, mehr oder weniger, wenn man den Mutterschutz mit reinrechnet. Und ich weiß aber noch, wenn ich im Büro gesessen habe und ich habe mit einem Ohr irgendwie gehört, dass irgendwo hinten in der Ecke jemand über Kinder oder Elternsein gesprochen hat. Ich so, hallo, ich klinge mich mal in das Gespräch mit ein. Wirklich super anstrengend, ne? Aber es ist auch einfach, es ist so leicht, über Kinder zu sprechen, finde ich, weil es macht einfach so einen großen Teil deines Lebens aus. Du beschäftigst dich 24/7 mit nichts anderem. Und dann denke ich mir manchmal so, ich würde gerne über das neueste Theaterstück sprechen. Die neueste, weiß ich nicht, Kinofilm, Buch, Sportevent, irgendwas. Aber in meinem Alltag ist einfach gerade noch mit kleinen Kindern kein Platz dafür. Es ist einfach.
Man connectet ja auch so krass mit anderen Eltern, ne? Also, weiß ich nicht, wenn man dann zum Beispiel irgendwie im Büro ist oder sowas, man hat mit den anderen Eltern einfach einen ganz anderen Schnack und da ist einfach sofort irgendwie, ja, sind so viele Gemeinsamkeiten sofort da. Man versteht sich teilweise ohne Worte, was man anderen irgendwie, ja, mit einem halbstündigen Vortrag nicht erklären könnte, braucht man da reicht irgendwie ein Blick dann. Man connectet ja dann sofort brutal mit anderen Eltern, wenn die Kinder im gleichen Alter sind, dann ciao. Kannst du die einfach zusammen in der Ecke stellen und die beschäftigen sich da für die nächsten 5 Stunden und blenden alles um sich herum aus. Ja, da unterschreibe ich total.
Aber ich habe mir einfach angewöhnt, wenn ich mit anderen Leuten über irgendwas spreche und merke, okay, kann da gerade selber überhaupt keinen Input dazu geben, weil ich mich damit in meinem Leben gerade nicht beschäftigen kann. Also ich bin ja nicht irgendwie der Gesprächspartner, der irgendwie den erleuchtenden Gedanken in ein Gespräch mit reinbringt, sondern ich habe mir dann angewöhnt, einfach ganz viele Fragen zu stellen. Ja. Einfach ständig Fragen zu stellen, weil ich denke mir so, okay, lass den anderen halt reden und ich nehme ein bisschen was auf, kann vielleicht hier und da ein bisschen was kommentieren, aber ich kann gerade selber nicht allzu viel dazu sagen, weil in meinem Leben tatsächlich sehr viel wenig Platz für anderes ist, gerade wenn du in Elternzeit bist, ne? Also auch wenn mein Mann nach Hause kommt und ich vielleicht an dem Tag das erste Mal mit einem Erwachsenen gesprochen habe an dem Tag, dann würde ich am liebsten über so viel reden und so viel erzählen, aber an meinem Tag ist einfach nichts anderes passiert als, ja, ich habe ihm dann die Windel gewechselt und dann habe ich ihn schlafen gelegt und dann ist er wach geworden und dann sind wir zur Kita gefahren. Und dann habe ich die Große geholt und dann durfte sie ein bisschen Fernsehen gucken und dann habe ich gekocht.
Und trotzdem war der Tag scheiße anstrengend.
Ja.
Auch wenn es nur das war.
Es ist so dieser komische Mix aus Unter- und Überforderung.
Ja.
Und das dann irgendwie in kreative Gespräche fließen zu lassen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist gleichzeitig so frustrierend, weil eigentlich brauche ich das gerade so sehr, irgendwelche Gespräche, die mich so ein bisschen kreativ stimulieren. Ja. Aber es ist sehr viel einfacher, gerade in Elternzeit einfach nur über die Kinder zu reden und über all die Struggle und all die schönen Momente, die damit einhergehen, als zu gucken, oh ja, welches Theaterstück wurde denn letztens aufgeführt und was ist eigentlich meine durchdachte und belesene Meinung dazu?
Du, Rebecca, daraus ist unser Podcast entsprungen. Zwei junge Babymamis, die sich den ganzen Tag nur über Kinder unterhalten können. Ich hatte ja auch das Gefühl, als mein Sohn auf der Welt war und ich dann auch immer viel gestillt habe und so weiter, ich hatte das Gefühl, ich werde dümmer und dümmer. Also es fing in der Schwangerschaft an und nach der Geburt wurde es richtig schlimm, dass ich das Gefühl hatte, ich bin richtig dumm und werde auch immer dümmer eigentlich und krieg kognitiv überhaupt nichts mehr auf die Kette. Ich kann irgendwie an keinem intellektuellen Format mehr teilnehmen. Und habe dann auch mit meiner Mama drüber gesprochen und die hat mir damals dann die Angst genommen, meinte, nee, das ist normal. Alles wird so wie vorher. Glaub mir und so, das findet sich. Und ich kam mir aber richtig minderbemittelt vor. Es ist eine harte Zeit, ey.
Aber das ist auch was, wo das hat auch damit zu tun, inwiefern fühle ich mich wie ich selbst und nicht nur wie die Mama in mir. Und das ist so ein Punkt, das merke ich jetzt auch gerade wieder mit meinem Sohn, der jetzt fast 9 Monate alt ist, dass ich jetzt gerade wieder merke, wie dieser Hormonwasserfall so ganz langsam abebbt. Also das hat mich bei meinem Sohn irgendwie härter getroffen als bei meiner Tochter damals. Vielleicht wahrscheinlich, weil ich ihn auch länger gestillt habe oder überhaupt gestillt habe. Aber ich merke richtig, wie sich mein Körper und dementsprechend meine Psyche immer noch erholt von dieser Geburt. Und man, je nachdem, welcher Studie man so folgt, liest man Verschiedenes, aber viele sind sich eigentlich einig, dass du erst so um den 3. Geburtstag herum wieder so deinen normalen Zustand erreicht hast. Und an dem Punkt war ich jetzt eigentlich nicht, seit 2020, also seit 4 Jahren, weil ich ja nach einem oder etwas mehr als einem Jahr wieder schwanger geworden bin, damals.
Ja, ich bin da jetzt gerade. So. Das geht in die nächste Runde.
Genau, und deswegen bin ich einfach sehr gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden und wie sich dann eben auch, weil ich merke dann auch ganz oft, dass mich verschiedene Dinge auch einfach in dem Moment nicht interessieren. Also jemand erzählt mir dann irgendwas und es interessiert mich einfach wirklich nicht, weil ich mir denke, meine Kapazitäten sind so begrenzt, ich kann dafür gerade irgendwie keine Motivation aufbringen.
Ja, weil es dann teilweise so belanglos einem auch vorkommt, ne?
Ja. Oder selbst wenn ich denke, boah, das ist eigentlich was, worauf ich früher total angesprungen wäre. Weißt du, wo ich jetzt irgendwie über Gott und die Welt philosophiert hätte. So, ich mag das eigentlich total gerne, dann auch sich so in den Gesprächen zu verlieren und irgendwie von A nach B zu springen und wieder zurück. Und gerade fehlen mir einfach extrem die Kapazitäten dafür. Und ich hoffe sehr darauf und bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und ob ich das wirklich so fühlen werde, dass nach einem, nach zwei, nach 3 Jahren ich wieder merke, da ist wieder die alte Rebecca in ihrem neuen Gefäß als Mama und als Ehefrau.
Garantiert. Vor allem nach deinem Schweigekloster bald. Das ist auch nochmal ganz anderes Brainfood irgendwie. Aber nein, ich fühle das echt total. Und ja, ich bin jetzt, glaube ich, so ein bisschen an dem Punkt, wo alles bei mir super entspannt ist. Wir laufen wie auf Schienen durch den Alltag. Ich fühle mich total wie ich selbst, abgesehen von meiner riesigen Kugel.
Wobei die Hormone ja auch kicken, auch in der Schwangerschaft.
Ja, stimmt, schon, ne? Klar, also. Das stimmt. Aber also ein Step war auf jeden Fall mein neuer Job. Da war mein Sohn ungefähr 2 Jahre alt. Ja, der war gerade 2 Jahre alt. Da habe ich in meinem neuen Job angefangen. Das hat mir halt super viel Identität auch gegeben. Und ja, jetzt geht alles wieder von vorn los. So, okay, Rebecca, ich mach mal weiter mit dem nächsten Punkt.
Ja, mach mal.
Passt da auch so ein bisschen rein. Und zwar habe ich damals immer Eltern belächelt oder Mütter komisch beäugt, die alles immer nur nach den Schlafzeiten des Babys ausrichten. Und dann müssen die abends irgendwie um 19 Uhr schon von der Grillparty los, weil das Kind muss ja ins Bett rechtzeitig, muss immer rechtzeitig die Zähne putzen. Hast du nicht gesehen? Ich dachte, Mann, chill doch mal. Ich habe mich früher als Kind irgendwie auch auf zwei Stühle gelegt und meine Eltern haben ein bisschen die Nacht Party gemacht. Aber nee, natürlich bin ich eine totale Baby-Sleep-Schedule-Mom geworden. Und das können nicht einfach die 3 Nickerchen am Tag irgendwie, die können nicht dem Zufall überlassen werden. Also so bescheuert ist man doch nicht. Ein Nickerchen kann vielleicht mal unter etwas ungewohnten Umständen, ganz experimentell kann man sich da mal herannähern. Aber die restlichen, die finden da statt, wo sie funktionieren. Sei es die Trage, der Kinderwagen oder das Bett. Und da wird auch um 19 Uhr, wird man dann auch von der Party sich verabschieden, damit alles in gewohnten Bahnen läuft. Weil, also wer bin ich denn zu riskieren, dass die Nacht unruhig wird, nur um mir da irgendwie noch zwei Bratwürste reinzufahren und das irgendwie ist, noch ein bisschen zu quatschen, ja.
Das ist das Ding, weil du einfach weißt, dass es, dass ja diese, dieser Gedanke, oh, wenn das Baby ganz doll müde ist, dann schläft es ja richtig gut in der Nacht, weil es ja so müde ist, weil man das ja von sich vielleicht kennt, ne, so, boah, die letzte Nacht war, habe ich irgendwie schlecht geschlafen, schlecht geträumt, hatte irgendwie noch ein Gedankenkarussell, keine Ahnung, in der nächsten Nacht hole ich mir dann den Schlaf zurück, weil ich bin jetzt so total müde. Bei Babys funktioniert es leider nicht. Entweder schläft das Baby in der Nacht schlecht, weil es zu wenig oder manchmal auch zu viel geschlafen hat. Und das auszutarieren ist einfach
eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Du versuchst es jeden Tag aufs Neue. Ich bewundere auch deine Ausdauer.
Ja, aber ganz ehrlich, zu teilen hat es ja auch funktioniert. Mein Sohn ist ja eigentlich ein sehr guter Schläfer, wenn er nicht gerade krank ist, mit seinem mittlerweile 7. Infekt diesen Winter und ich drehe bald durch. Aber nee, es hat, würde ich sagen, hat tatsächlich was gebracht. Also ich bin da sehr zufrieden mit der jetzigen Situation. Also er ist jetzt, wie gesagt, fast 9 Monate, 8,5 und wacht 0 bis 2 Mal in der Nacht auf, würde ich sagen.
Frechheit.
So.
Frechheit. Kann man machen. Zeig ich an bei der Babypolizei. Unfair. Unfair einfach. Aber ich glaube, du hast zu den richtigen Zeitpunkten auch vieles richtig gemacht. Also der braucht einfach nicht viel zum Einschlafen und Weiterschlafen, ne?
Ja, auf jeden Fall fühle ich das, was du sagst mit, man ist dann einfach dieser Baby-Sleep-Scientist, der dann alles danach ausrichtet.
Ja, also, der schwitzend auf die Uhr guckt und denkt so, wir müssen aber in 5 Minuten losfahren, weil ansonsten ist der ganze Tag die reinste Katastrophe.
Ja.
Und dann ist man ja mal eine coole Mom und denkt sich so, hey, heute scheiße ich auf alles. Heute lasse ich mal richtig locker. Komme, was wolle. Heute lassen wir mal richtig los.
Kriegen wir schon hin.
Ja, und wer bereut das dann einfach ein paar Stunden später, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert und man dann einfach schweißgebadet und mit Zornesfalte im Gesicht irgendwie versucht, das Kind zum Schlafen zu bringen oder was auch immer.
Wenn mein Mann abends nach Hause kommt und wir hier noch so als Familie versuchen, unseren Abend zu genießen, je nachdem, wie die Kinder so drauf sind. Es ist auch ganz oft so, dass ich dann, wenn ich merke, die Schlafenszeit von einem oder beiden Kindern rückt immer näher, dann gucke ich immer so nervös alle 5 Minuten auf die Uhr und sage dann auch schon so, okay, die Kinder müssen zu dem und dem Zeitpunkt, müssen sie schlafen. Das heißt, wir müssen dann und dann anfangen, sie Bett fertig zu machen. Sonst ist vor allem das Baby, der Kleine, ist dann einfach zu lange wach und dann weiß ich jetzt schon, dass der mir eine richtig feine Wachzeit in die Nacht legen wird. Und das mache ich einfach nicht mit. Das heißt, hier in genau 8 Minuten und 3 Sekunden müssen wir hier anfangen, den Kleinen ins Bett zu bringen.
Mit Kleinkind ist es natürlich nicht so krass, ne? Also mein Sohn wird jetzt bald 3 und man ist einfach viel flexibler, ob der eine Stunde früher oder später abends ins Bett geht. Es macht den Kohl nicht fett, der schläft dann einfach durch. Ja. So. Aber ich merke auch, wie wir uns hier abends dann teilweise richtig verzetteln. Also wir sind ein bisschen zu gemütlich geworden. Und dann ist es einfach 1 Stunde später, als es sein müsste. Und gestern habe ich dann auch mal zeitig hier die Abendroutine angefangen. Und dann hat er einfach fast 1 Stunde früher geschlafen als sonst, was ja sehr begrüßenswert ist. Und wir sind da schon in dem Modus, zu gemütlich zu werden und hier noch so einen Fernsehabend mit Knabbereien zu machen quasi, mit dem kleinen Großen zusammen.
Naja, und dann fängt er bald wieder von vorne an.
Ja, ganz genau, ja. Aber nee, wir müssen ja auch rechtzeitig anfangen, weil hinten raus bist du halt eh immer ewig am Daddeln dann noch mit den kleinen Kindern, lesen, quatschen.
Ja. So, dann mache ich mal mit meinem nächsten Punkt weiter. Und das ist auch was ich auch im Buch thematisiere, aber ich finde, das ist so universell. Ich glaube, da finden sich so viele wieder, da können wir auch hier einmal kurz drüber sprechen. Nämlich diese Eltern, die ich früher mit so einer leicht naiven Überheblichkeit beobachtet habe, die im Restaurant, im Urlaub zum Beispiel, ihre Kinder vom iPad geparkt haben und ich dachte so, ey, genieß doch die Zeit zusammen in der Familie. So, was soll das denn? Das ist doch auch nicht gut.
Den Punkt habe ich natürlich auch auf der Liste, ist ja klar.
Und jetzt denke ich mir so, ey.
Ja, do your thing, girls. Macht das, was notwendig ist, damit ihr mit eurem Partner immer mal 10 Minuten am Tisch sitzen bleiben könnt und irgendwie eine Speise einnehmen könnt.
Ja.
Oh Gott.
Also einfach mal nicht gehetzt, sich irgendwas einfach nur reinfahren, dass das Essen nicht mehr nur Nahrungsaufnahme ist, sondern man das auch mal kurz wie ein normaler Mensch einfach genießen kann. Sich hinsetzen, durchatmen, einmal kurz sich wahrnehmen in dem Moment und dann einfach genüsslich seine Speise da zu sich nehmen. Aber
ja, aber damals hatte ich ja auch noch nicht die Perspektive, überhaupt, dass es schon auch für viele was Krasses ist, sich mit Kindern ins Restaurant zu trauen oder in die Öffentlichkeit zu trauen.
Ja.
Es gibt viele Mamas oder viele Familien, die trauen sich mit ihren Kindern nicht in die Öffentlichkeit, weil sie Angst haben, dass die Kinder stören, dass sie komisch angeguckt werden.
Das ging mir aber auch so.
Ja, die trauen sich dann nicht, sich mit dem Baby in etwas schickeres Café zu setzen, weil sie halt Angst haben, wenn das Baby anfängt zu weinen, dann gucken alle blöd. Und deswegen gibt's ja auch so Familiencafés oder sowas, wo man irgendwie draußen eine Buddelkiste hat und so. Ich habe das auch wahrgenommen in meiner Elternzeit. Aber ne, wenn ihr Eltern wenn man Eltern im Restaurant sieht und das Kind guckt was, ich denke mir mittlerweile halt nur so, hey, genießt euren Abend. Schaut euch tief in die Augen, genießt euren Abend. So.
Ja, aber ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, zu dem wir jetzt gekommen sind, ne? So dieses, es hat ja auch was damit zu tun, wie kinderfreundlich ist Deutschland.
Gar nicht.
Also gar nicht. Inwiefern werden Kinder als das, was sie sind, in unserer Gesellschaft akzeptiert? Und ich finde, ja, bevor jetzt der ein oder andere sich irgendwie sich die Nackenhaare aufstellen, natürlich setze ich meinem Kind Grenzen, wenn es irgendwie anfängt, keine Ahnung, andere richtig zu stören. Also wenn es zum Beispiel im Flieger angefangen hätte, an den Haaren der vorne sitzenden Frau irgendwie zu ziehen oder so, ja? Oder
weißt du, also so schon Körperverletzung.
Natürlich gehe ich dazwischen oder wenn sie andere offensichtlich nervt oder dann doch mal zu laut gebrüllt hat, also nicht, weil sie irgendwas hat, sondern weil halt Kinder zwischendurch mal brüllen, so, ne? Dann sage ich auch schon mal so, hey, wir sind hier in der Öffentlichkeit, du kannst Spaß haben, du kannst spielen, aber bitte mit einer etwas geringeren Lautstärke. So, aber trotzdem verhalten sich natürlich Kinder wie Kinder. Und eben nicht wie kleine Erwachsene. Und ich habe mich als Neumama mit meiner Tochter damals auch lange nicht getraut, einfach ins Café zu gehen.
Ja.
Und einfach mich da mal hinzusetzen. Und wenn ich jetzt irgendwie auch, als ich ein Buch geschrieben habe und ich dann teilweise im Café gegenüber war und da einfach zwischendurch mal so meinen Gedanken nachhing und ich dann manchmal so Mütter gesehen habe, die mit kleinen schlafenden Babys im Kinderwagen einfach da gesessen und einen Kaffee getrunken haben, das fand ich richtig cool, weil ich wusste, dass ich mich das damals nicht getraut habe. Weil ich dachte, dann fing das Kind an zu schreien und dann muss ich irgendwie hektisch raus, aber dann muss ich ja erst bezahlen und oh Gott, das ist mir alles zu stressig und dann mache ich es lieber nicht. Und dann isoliert man sich so selbst und kommt in diesen Einsamkeitsmodus als Mutter rein.
Ja, mir fiel es eh schwer rauszukommen, muss ich ehrlich sagen, weil Kinderwagen ging ja nicht, das heißt, ich musste immer schleppen. Autofahren ging ja nicht, dem Autofahren habe ich übrigens auch ein ganzes Kapitel gewidmet, weil es einfach so heftig war, was das für eine Isolation mit sich gebracht hat. Autofahren ging nicht, das heißt, ich musste immer mit der Trage unterwegs sein, das war halt super anstrengend. Und dann halt einfach mein Raketenbaby, ne, was nach 3 Monaten dachte, jetzt geht's nur noch vorwärts, Vollgas. Und ich bin nicht so richtig rausgekommen, also ich war gerne auch in meinem Safe Space zu Hause, was eigentlich echt schade ist. Ja.
Ich habe mir fest vorgenommen für deine kommende Elternzeit, dass ich dich häufig besuchen möchte, natürlich sofern du das möchtest.
Ja, natürlich. Also,
aber
wenn dein Sohn dann in der Kita ist.
So.
Voll gut.
Weißt du, und auch vorher schon, weißt du, dann hat der ja auch eine entsprechende Wachzeit, dann ist es auch mal nicht schlimm, wenn ich den bei euch vielleicht oben im Schlafzimmer parke und der dann mal eine Stunde im Bett pennt oder so und weißt du, dann ist das was ganz anderes, als wenn er jetzt irgendwie auch noch ganz, ganz klein wäre und man sich dann vielleicht auch eine Bekannte von mir, mit der ich im Krankenhaus war vor der Einleitung, die hat eine Tochter ungefähr, weiß ich nicht, wenige Wochen jünger als mein Sohn. Und wir wohnen sehr nah beieinander und könnten uns theoretisch jeden Tag sehen, aber die Schlafrhythmen unserer Kinder sind exakt entgegengesetzt.
Und es ist doch auch immer so.
Es ist jedes Mal, ich denke mir so, ja, wir könnten, dann schreibt sie mir, wir könnten ungefähr um 10.30 Uhr bei euch sein. Ich so, ja, dann.
Ja, um 10.30 Uhr ist dein erstes Schläfchen. Ja. Weiß doch jedes Kind. Mann, das war bei uns doch auch, bei unseren ersten war es doch auch immer so, dass die immer komplett gegensätzlich geschlafen hatten. Das war so blöd immer. Wir haben es nicht geschafft, uns zu treffen einfach.
Ja, ey, aber jetzt haben wir hatten ja auch das Ding, unsere Kinder waren ähnlich alt. Jetzt liegen ganze 9 Monate zwischen, also fast ein Jahr zwischen unseren zweiten Kindern. Und ich würde schon sagen, ich bin aus dem Allergröbsten des ersten Babyjahres raus, mehr oder weniger. Da kommen zwar noch ein paar Zähnchen und er ist auch gerade dabei, irgendwie zu stehen und ein paar Schritte zu laufen, obwohl er weder sitzen noch krabbeln kann, weil braucht man nicht im Leben. Das ist so crazy. Das heißt, da kann wahrscheinlich auch noch was ein bisschen auf mich zukommen. Aber so aus der ganz, ganz quetschigen Zeit bin ich auf jeden Fall raus.
Ja.
Und ich bin einfach gespannt, wie ich dann wie du das zweite, erste Babyjahr erlebst. Und ich bin auch gespannt, wie ich da von außen nochmal drauf gucke und wie viele ich auch nochmal vielleicht für mich realisieren kann, ja, was das einfach für ein heftiges Jahr bisher gewesen ist. Was man ja bei sich selbst nicht unbedingt immer mal sieht.
Ja, das stimmt. In 3 Monaten ist erster Geburtstag, Rebecca.
In 3 Monaten, ey.
Erster Geburtstag, das ist heftig, oder? Wann warst du eigentlich schwanger?
Ich habe keine Ahnung.
Das habe ich irgendwie verpasst.
Keine Ahnung. Fühlt sich alles an wie ein Fiebertraum. Ja, ja, same, genau. Ey. Das war mein Punkt mit dem iPad im Restaurant. Hast du noch einen Punkt?
Ich habe noch einen Punkt, und zwar ich fand's früher mal komisch, wenn Eltern ihre Kinder mit so richtig hässlichen Klamotten in die Kita geschickt haben. Und ja, also die guten Klamotten sind nicht die, die man zur Kita anzieht, sondern irgendwie fürs Wochenende, wenn man die Familie oder Freunde trifft. Und für die Kita kann es auch mal einfach irgendein zusammengewürfeltes Outfit, von Outfit kann man gar nicht richtig sprechen. Aber ja, also mein Sohn zieht für die Kita an, was praktisch ist, was irgendwie gerade passt, was gerade griffbereit ist. Und das sind nicht immer die perfekten Outfits. Und ja, ich habe schnell gecheckt, dass man, wie soll ich das formulieren? Ich habe schnell gecheckt, dass das nicht ein wichtiger springender Punkt ist, um eine gute Mama zu sein, sein Kind immer perfekt gestriegelt und gebügelt anzuziehen. Darauf kommt es einfach nicht an.
Hey, bei uns ist auch ganz oft so, dass, also mein Mann macht ja unsere Tochter morgens fertig, und er lässt ja auch ganz oft die Wahl, und sie kann dann mehr oder weniger selber entscheiden, was sie anziehen will. Und das sind ja noch wilde Farbkombinationen.
Das ist doch super.
Da hast du dann auch, ja, auch, wo du als Elternteil sagen würdest, bist du dir sicher? aber du als Kind einfach nur siehst, ja, blau finde ich toll und dieses Pink finde ich toll und diese rote Mütze dazu ist mega. Und weißt du, so dann, ne? Und why not? Ist doch egal. Hauptsache, sie ist zufrieden und angezogen. Fertig.
Ja, total. Wir hatten auch hier, vorgestern hatte ich hier meinen Babybauch-Fotoshoot mit der Fotografin, die auch unser Cover geshootet hat. Und die hat mich hier zu Hause besucht. Wir haben hier so eine kleine Homestory gemacht. Und dann später kam auch mein Sohn und Mann mit dazu. Und wir haben so ein paar Familienfotos gemacht. Und genau, ich habe es dann geschafft, meinem Sohn noch eine andere Hose anzuziehen, die ich halt irgendwie nett fand. Und das Oberteil wollte er aber nicht tauschen. Und ich tue einen Teufel, ihn dann dazu zwingen. Meine Güte, Leute, ey. Ja, auf den Fotos ist jetzt halt ein Oberteil mit Fahrzeugen drauf und so. Ist doch mega süß. Er liebt das halt. Er findet das total schön. Und also, ne, so von diesem Perfektionismus auch mal ein bisschen abrücken. Ich wollte eben sowas beige-weiß gestreiftes anziehen. Aber ja, ich glaube, ich freue mich total, wenn ich in ein paar Jahren dieses Oberteil auf dem Foto sehe und denke, ach ja, mit den Feuerwehrautos drauf. Ist doch irgendwie total niedlich. Mittlerweile zieht er sich übrigens morgens komplett selbst an. Ich muss nichts mehr machen. Ich sitze nur noch daneben und moderiere. Ich muss nichts mehr machen. Richtig gut.
Voll gut. Ich habe noch einen Punkt, der aber eher positiv ist sozusagen. Also dann vielleicht doch ein bisschen von der bisherigen Folge abrückt. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass ich nicht so eine Warts-mal-ab-Mutti geworden bin.
Nee, bist du nicht.
So, dass ich dann allen irgendwie sage, ich denk's mir manchmal tatsächlich, wenn ich manchmal kommt man ja auch irgendwie mit einem fremden Pärchen ins Gespräch und die sind gerade mit dem ersten Kind schwanger, ne? Und die sagen dann halt so, ja, und wir freuen uns so, und dann sind wir eine Familie und das wird alles so aufregend, und ich nicke und lächle und denke mir so,
Ja. Das ist das einzig Gute, was man tun kann, einfach dann die Gedanken für sich zu behalten.
Ja, genau, aber Ich finde, auf der einen Seite ist es mega wichtig, dass wir, das machen wir ja auch im Podcast und bei Instagram, aber so authentisch auch die negativen Seiten eben zu beleuchten. Weil ich habe letztens, habe ich eine Studie dazu gelesen, dass Oxytocin ausgestoßen wird, wenn ein anderer Mensch dir von deinen Problemen erzählt.
Ah, interessant.
Bei dir selber, dann wird auch dieses Kuschelhormon ausgestoßen, weil da ein unfassbar tröstendes Gefühl darin liegt, zu wissen, ich bin nicht der Einzige mit Problemen. Und das ist dann nicht einfach nur Perfektionismus, der da irgendwie dann runtergeschraubt werden darf in dem Moment, und wir denken so, oh Gott sei Dank, ich bin halt irgendwie einfach zu perfektionistisch und jetzt darf ich von meinen Ansprüchen loslassen, weil der andere hat ja auch Probleme, sondern es ist halt so ein ganz, so was ganz Urmenschliches, dass wir in schwierigen Zeiten näher zusammenrücken, genauso wie vielleicht eine schlechte Erfahrung eine Familie zusammenschweißen kann oder so. Es liegt eben daran, dass in einem gemeinsamen Leid sozusagen auch dieses Kuschelhormon ausgestoßen wird.
Interessant.
Oder?
Das heißt, unser Buch müsste eigentlich so wirken wie ein Wehentropf.
So.
So ungefähr. So viel Oxytocin.
Aber ohne die Schmerzen. So, ohne, genau. Ohne die Schmerzen.
So viel Oxytocin ballern wir damit raus.
Genau, dass ihr euch, also dieses diese pädagogisch wertvolle Phrase, ich fühle mich gehört und gesehen, ist eigentlich richtig so. Also es ist halt einfach genau das. Ja, das
Du bist auf jeden Fall keine Warts mal ab, Mami.
Man kann immer ehrlich und authentisch, finde ich, über seine Probleme und seine Struggle so sprechen. Aber ich finde, man muss halt nicht Angst machen. Und ja, wenn ich gefragt werde, wird es irgendwann besser und kommen meine Freiheiten wieder und kommt dieses und jenes wieder und werde ich mein Leben jemals wieder genießen, sage ich immer ja. Weil ich finde auch, dass es stimmt.
Ja. Ja, und vor allem, man kann halt nicht einfach mit allen möglichen sarkastischen Stories irgendwie auspacken, wenn einen erstens niemand danach gefragt hat und wenn da irgendwie ein Paar ist, was da gerade auf Wolke 7 schwebt, ne? Also das ist ja irgendwie schon sadistisch, dann da irgendwie alle Träume platzen zu lassen, nach dem Motto so, naja, dann wart's mal ab. Also ihr werdet erst nie wieder schlafen, könnt nicht zusammen in Urlaub, eure Paarbeziehung wird sich auf den Kopf stellen, bla bla bla.
Ja.
Aber es gibt ja wirklich Leute, die so sind. Also es gibt ja so Leute, die da irgendwas draus ziehen, dann irgendwie so ein bisschen bösartig zu sein und sich da selbst ganz erhaben fühlen, wenn sie einem erzählen, wie schlimm alles noch ist oder eigentlich einem weismachen wollen, dass man den Dreh noch nicht raus hat oder einfach noch nicht so weit ist, irgendwas zu wissen oder irgendwas, ja, zu empfinden.
Ich glaube fast, dass da vielleicht so eine Form von Hilflosigkeit dahinter steckt.
Sicherlich.
Also, dass das irgendwie Momente sind und Schwierigkeiten sind, entweder weil sie in der Phase waren oder gerade sind, dass sie eigentlich selber jemanden gebraucht hätten, der sagt so, ja, ich weiß, so, es ist krass, aber es wird besser und wir stehen das zusammen durch und guck mal, dieses und jenes hat mir geholfen, vielleicht hilft dir das auch und haben vielleicht so jemanden nicht gehabt und mussten sich da selber durchkämpfen und haben dann vielleicht auch so eine einbunkernde Haltung irgendwie bekommen und fühlen sich dann fast schon angegriffen, wenn andere es vielleicht nicht so erlebt haben oder vielleicht mit mehr Hilfe durch so eine Phase gekommen sind, weil sie es nur geraten. Keine Ahnung, das stimmt. Aber dass das eigentlich aus einer Grundhaltung kommt oder einer Situation kommt, wo einfach diese Eltern vielleicht selber ein bisschen Zuspruch gebraucht hätten einfach. Ja, das waren alle meine Punkte. Wie sieht's bei dir aus, Sophia?
Ja, ich würde sagen, auf dieser Note können wir hier rausgehen. Locker flockig aus dieser Quatschfolge.
Wir haben ganz viele Teaser zu unserem Buch dagelassen, mehr oder weniger unfreiwillig, weil wir einfach zu diesen Themen ganz automatisch gekommen sind. Daran seht ihr einfach, was das für eine Herzensangelegenheit das für uns auch war und ist. Das heißt, mehr bessere Gründe, euch dieses Buch jetzt vorzubestellen, könnt ihr gar nicht haben. Es ist nämlich auch schon ganz bald soweit, am 15.04. wird es erscheinen. Und wir entlassen euch natürlich aber nicht, bevor wir uns unsere schönen Rausschmeißer-Fragen gegönnt haben. Sophia, bist du bereit?
Yes.
Erste Frage. Wie unterscheiden sich die Zukunftswünsche, die du als Kind hattest und die du jetzt hast? Also was hast du dir als Kind gewünscht und wie unterscheidet sich das von dem, was du dir jetzt eigentlich wünschst?
Schön, dass du die Frage nochmal für mich präzisierst, weil ich musste gerade auch kurz überlegen. Also, ich dachte mal, als Kind werde ich Reitlehrerin, das bin ich nicht geworden. Aber ansonsten ich lebe eigentlich jetzt gerade schon die Zukunftswünsche, die ich als Kind hatte.
So was Familie angeht oder präzisiert das mal genau?
Einfach so Familienleben. Wir wohnen jetzt in einem Haus, zwar zur Miete, aber trotzdem viel Platz mit Garten, Kinder, Ehemann. Und auch beruflich habe ich mich da schon ziemlich selbst verwirklicht in die Richtung. Also ich habe als Kind immer davon geträumt, in ein Mikrofon zu sprechen. Ich wollte ja immer Radiomoderatorin oder TV-Moderatorin werden. Und jetzt machen wir hier jetzt gerade in diesem Moment diesen Podcast. Und ich arbeite bei der Zeitung. Das passt da auch ganz gut dazu. Deswegen eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so groß, außer dass ich keine Reitlehrerin geworden bin und da auch nicht mehr von träume.
Ja. Gibt's denn sonst noch irgendwas, was offen ist? Oder Wünsche, die du, abgesehen von der Reitlehrerschaft, verworfen hast, weil du denkst, nee, es passt eigentlich nicht mehr zu mir?
Puh. Das fällt mir jetzt nicht ein. Nicht so richtig, nee. Nee, also mein großer Traum und Wunsch war es wirklich immer, gehört und gesehen werden und ins Mikrofon zu sprechen. Wirklich. Ja.
Dann nächste Frage. Aus welchen Konflikten hast du in der Vergangenheit am meisten gelernt?
Ich glaube, aus unserem letzten, ganz akut. Da habe ich auf jeden Fall was draus gelernt. Und definitiv aus den Konflikten mit meinem Mann. Also ich will es nicht wieder so blöd für das Buch teasern. Ich habe dem ja ein ganzes Kapitel gewidmet. Aber aus jedem Streit haben wir bisher gelernt und haben es tatsächlich irgendwie oder schaffen es irgendwie immer ruhiger und besser miteinander umzugehen, was so Konflikte angeht. Ja, da hat mir tatsächlich auch diese Paartherapie-Folge mega geholfen.
Ja, wir müssen dir lieber Anouk vielleicht nochmal einladen.
Ja, unbedingt.
Vor allem zum Thema Selbstregulation. Das haben wir ja auch immer wieder, an diesem Punkt sind wir immer wieder gekommen in der Folge. Das wäre doch ein schönes Special für deine Babypause. Das notiere ich mir mal gedanklich.
Unbedingt.
Letzte Frage. Worüber würdest du gerne mehr sprechen, wenn du die Bühne dafür hättest?
Also ich habe ja eine Bühne. Das heißt, ich kann ja nicht behaupten, dass ich keine habe, so gesehen. Wir sprechen ja eigentlich über alles, was mich im Alltag beschäftigt und bewegt. Aber ich würde gerne noch mehr sprechen über, wo der Feminismus falsch abgebogen ist und was es für einen Feminismus braucht, gerade der nicht links, nicht rechts ist, sondern irgendwie anständig und vernünftig. Das ist total unkonkret, aber das beschäftigt mich tatsächlich gerade sehr.
Okay, wir haben ja so eine Art von Folge auch immer mal wieder in den luftleeren Raum gestellt und gesagt, irgendwann müssen wir uns diesem Thema mal widmen. Ja. Dann bin ich schwanger geworden, dann bist du schwanger geworden. Ich hoffe, dass wir so eine Folge irgendwann 2028 vielleicht mal produzieren können, je nachdem, wie unser Leben dann aussieht.
Ja, ihr müsst halt wissen, dass solche Folgen halt, also auch wie zum Beispiel Kinder im Netz, das war super viel Vorbereitung, ne? Da habe ich einen Experten angefragt, O-Töne eingeholt, es wurde alles zusammengeschnitten, da bereitet man einfach über einen längeren Zeitraum vor. Und auch Feminismus ist halt einfach so ein Brett, das kannst du nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln und irgendwie, das ist nicht an einem Tag vorbereitet. Das braucht mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, um sich da auch durch Literatur zu wälzen und ja, bei den Fakten zu bleiben. Aber ja, das ist ein Thema, was mich mega beschäftigt. Also ich würde gern mehr über Feminismus sprechen und eigentlich vor allem, woran er krankt und was wir bräuchten.
Finde ich auf jeden Fall ein wichtiges und spannendes Thema. Ich würde einfach sagen, wir packen diesen Punkt auf unsere langfristige Planung, denn jetzt ist erstmal ganz doll wichtig, dass du dich auf deine bevorstehende Geburt konzentrierst, auf dein bevorstehendes Zweifachmama-Sein. Ich bin ganz doll gespannt, wir sind alle ganz doll gespannt. Und wie am Anfang der Folge schon gesagt, wir versuchen noch so viel wie möglich irgendwie vorzuproduzieren, und noch die ein oder andere Folge aufzunehmen. Wie viel es am Ende wird, können wir nicht versprechen. Es kommt eben auch darauf an, wie die Kräfte von Sophia sind, wie meine Kräfte auch aussehen. Ich, ich drehe ja auch nicht Däumchen nebendran.
Vergiss dich selbst nicht, bitte.
Selbst wenn es vielleicht im April die ein oder andere Folge geben wird, die ausfällt, verspreche ich an der Stelle, dass ich mein Allerbestes geben werde, mit ganz viel Special Gästen eine Zeit, nicht näher definierte Babyzeit zu überbrücken, in der dieser Podcast nicht mehr aus zwei Freundinnen, sondern aus einer Freundin bestehen wird. Aber bis dahin, hört ihr erstmal diese Folge und hoffentlich noch die danach. Und alles, was danach kommt, keine Ahnung, bis dahin machen wir alle halblang.